Die Lesung, die der Predigt zugrunde liegt, lesen wir im Epheser im 4. Kapitel. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer früher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen.
Heiligkeit trifft Alltag. Vielleicht kennt ihr diesen Witz. Lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut heute. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht. Ich habe noch nicht mal Schokolade gegessen. Und die Kreditkarte habe ich auch noch nicht belastet. Aber in einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Heiligkeit trifft Alltag. Und wir haben festgehalten, dass Heiligkeit uns fremd ist, dass ja wir vielleicht mit diesem Begriff Ehrfurcht sie belegen, dass wir uns zum Teil fürchten vor Gott. Und deshalb nochmal als erster Punkt heute Heiligkeit, warum eigentlich? Warum sollen wir uns nach Heiligkeit ausstrecken? Und das Erste, es ist unser Ursprung, es ist unsere Berufung. Wir können das einblenden. Es gab diesen Urbruch. Die Bibel nennt das Sündenfall. Es gab diesen Bruch zwischen Gott und seinen Menschen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist gestört. Und der natürliche Mensch heute wird hineingestellt, hineingeboren in die Gottesferne, man könnte sagen, in die Gottlosigkeit. Und trotzdem bleibt es aber, dass wir ja nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Die Bibel sagt, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Das ist unser Ursprung. Und wir sind nicht nur nach ihm geschaffen, er hat uns nicht nur das Leben geschenkt, sondern unsere Berufung ist, sagt die Bibel, dass wir wieder in Gemeinschaft kommen mit diesem Gott. In Gemeinschaft hineinfinden wieder mit diesem Gott. Das ist unsere Identität dann, ein Gotteskind zu sein. Egal, was andere über uns sagen, ob wir Erfolg haben oder nicht, ob wir beliebt sind oder nicht, ob wir in sind oder nicht, wir sind Gotteskinder. G- geschaffen von dem heiligen Gott, geschaffen als sein Gegenüber, geschaffen zur Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Also Ursprung und Berufung. Das Zweite, es geht nicht darum, dass wir heilig sein müssen, um Gott zu gefallen, sondern es geht darum, dass wir heiliges Leben finden. Warum? Weil Gott möchte, dass wir genauso glücklich sind wie er. Ich möchte, dass wir mal einen Moment bei diesem Satz stehen bleiben. Es geht Gott darum, dass unser Leben heil wird. Das steckt ja in heilig drin. Ganz unversehrt. Gott möchte, dass wir genauso glücklich werden, wie er es ist. Das ist sein Ziel, wenn er uns zur Heiligkeit ziehen möchte. Und für dieses Ziel schenkt Gott dann alle Voraussetzungen. Einmal durch seinen Sohn Jesus Christus, der in diese Welt kommt. Wir haben es gerade in der Einleitung wunderbar zusammengefasst bekommen, das ganze Kirchenjahr einmal. Und Jesus selbst sagt in Johannes: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt wieder zu diesem Ursprung, in diese Berufung hinein, ohne mich. Und dann geht Gott noch einen Schritt weiter. Du hast es gesagt, an Pfingsten, davon handelt ja auch unser Text im Epheserbrief, er schenkt uns dann auch noch seinen Geist. Und dann heißt es eben im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 23, Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Gott schenkt alle Voraussetzungen für diesen Begriff Heiligkeit. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas aus uns heraus produzieren müssen. Was ist eigentlich die größte Würde, die wir Menschen erlangen können? Ich glaube, zum einen hat das zu tun mit dieser Berufung, mit unserem Ursprung, mit unserer Berufung, dass wir sagen, wir sind Kinder Gottes. Was für eine Würde, Königskinder. Und dann sagt die Bibel, weißt du, was deine Bestimmung ist? Du sollst ein Botschafter sein. Ein Botschafter ist ein Repräsentant. Er redet im Namen des Regierenden, des Königs. Und unsere Bestimmung ist es, Gott sagt, du sollst mein Botschafter in dieser Welt sein. Du sollst andere auf mich hinweisen. Du sollst andere zu mir einladen. Und das ist ganz egal, wo du das lebst. Ob du das im Büro lebst oder an der Werkbank oder als Chef oder als Mitarbeiter, als Mutter, als Vater, als Schüler. Du bist Botschafter. Und wie können wir besser Botschafter sein, als durch ein Leben, das von ihm geprägt ist und durch, ja, von Gott durchdrungen ist, an ihm ausgerichtet ist, eben ein heiliges Leben. Heiligkeit, warum? Ihr seht hier, warum es sich lohnt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Der zweite Punkt, Entscheidungsprozess. Ich bin davon überzeugt, Heiligkeit ist also das Beste, was uns und auch unserem Umfeld passieren kann. Aber wie entsteht das nun in uns? Wie entsteht Heiligkeit? Wie werden wir denn heiliger? Oder wenn man es mal in den heutigen Sprachgebrauch vielleicht bringen will, wie werden wir eigentlich Jesus ähnlicher? Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen, er heiligt uns. Aber das ist ganz wichtig, nicht an uns vorbei. Nicht ohne uns. Gott nimmt uns ganz ernst. Er respektiert uns und er hat uns mit einem freien Willen geschaffen und diesen Willen respektiert er. Es braucht also, wenn es um um Heiligkeit geht, um Heiligung geht, darum heiliger zu werden, da geht es einmal darum, dass es Gottes Heiligkeit braucht, ja, aber es braucht auch unseren Willen, unsere Entscheidung. Gott ist da, auf jeden Fall, und er bietet uns an, mit uns auf diesem Weg zu sein. Denn das ist das Wichtige dabei, das Ganze ist ein Prozess. Gott macht nicht so, und dann sind wir heiliger. Das wäre langweilig, genau. Denn dann wäre es ja wie ein Zaubertrick. An uns vorbei, ohne uns, Gott macht so, zack, und wir sind heiliger. Nein, Gott geht mit uns einen Weg. Und wisst ihr, Heiligkeit ist kein Begriff aus der Moral. Das verbinden wir ganz schnell. Heiligkeit so irgendwie was mit Sittlichkeit zu tun hat. Mit einer menschlichen guten Moral irgendwie. Aber Heiligkeit ist ein Begriff aus Gottes Wirklichkeit. Eigentlich müsste man sagen, Heiligkeit ist überirdisch. Nur damit wir begreifen, über welche Begrifflichkeiten wir sprechen. Und Heiligkeit ist deshalb auch etwas anderes als die Unterdrückung schlechten Verhaltens. Das mag im Moment recht schnelle Ergebnisse liefern, wenn wir sagen, wir unterdrücken jetzt mal schlechtes Verhalten. Aber die Sehnsüchte, die uns zu diesem Verhalten treiben, die bleiben ja ungestillt. Wie kann Heiligkeit eigentlich unsere Psyche, unsere Denkvoraussetzungen durchdringen? Und auf unsere Psyche, auf unsere Denkvoraussetzungen hat unser eigener Wille sehr wenig Zugriff. Jeder, der sich schon mal mit sich selbst beschäftigt hat, der weiß das. Ich sollte weniger Schokolade essen. Aber irgendwas ist in meiner Seele, das braucht Schokolade. Und dann kommt unser Wille da ganz schnell an Grenzen. Wie kann Heiligkeit eigentlich unsere Psyche durchdringen? Und nochmal den Vers 23, aber ich habe ihn jetzt mal sehr wörtlich übersetzt, denn grammatisch ist das eigentlich ein Passiv. Und dann steht da, nicht Gottes Geist will euch durch und durch erneuern, sondern lasst euch in eurem Denken erneuern, durch den Geist, der euch geschenkt ist. Lasst euch erneuern. Und dann merken wir plötzlich, da ist unser Wille gefragt. Lass es zu. Dein Wille ist gefragt, mein Wille ist gefragt. Den Willen gebrauchen, ja, aber wie und wozu? Wir stellen uns vor, das ist unsere Seele. Okay? Genau. Und das ist unser Wille. Ja? Und Gott ist lebendiges Wasser. Die Quelle des Lebens. Ich habe es nicht mehr geschafft, heute einen Wasserfall hier zu installieren. Deshalb müssen wir uns jetzt hier mit einem Aquarium zufrieden geben. Also Seele, Wille, lebendiges Wasser. Ich glaube, in jeder Seele ist die Sehnsucht danach, die Frage, wir haben es gerade gehört, gibt es eigentlich einen Gott? Wo ist mein Ursprung? Und dann sagt die Seele, Wille, bring mich doch mal weiter, bring mich vielleicht mal in die Nähe Gottes. Und dann tut der Wille das, er nimmt die Seele und bringt ihn in die Nähe Gottes. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, was wir so gehört haben über Gott, vielleicht haben wir Angst vor Gott, weil wir ihn nicht richtig kennen, weil wir Dinge gehört haben, die uns Angst machen. Vielleicht sind wir aber auch schon so lange irgendwie halb oder wie auch immer mit ihm unterwegs, dass es eigentlich langweilig geworden ist, dieser Gott. Und vielleicht wagen wir sogar manchmal ganz leichte Berührungen mit diesem Gott, so oberflächlich, kurzzeitig. Und dann sagen wir zu unserem Willen, und jetzt Wille, jetzt Heiligkeit, komm, bring mal Heiligkeit aus mir raus. Und dann versuchen wir mit unserem Willen, Heiligkeit aus unserer Seele herauszupressen. Aber wisst ihr, hier drin ist das Ding staubtrocken. Und dann nutzen wir unseren Willen und nochmal, komm, Heiligkeit. Vielleicht kommt da ja noch was. Das ist eine Möglichkeit, wie wir unseren Willen einsetzen können. Eine sehr krampfige Möglichkeit. Und auch keine, ich glaube auch keine lebendige, keine Möglichkeit, die andere einlädt zu so einem Leben. Wie sollen wir unseren Willen nutzen? Gott möchte, dass wir unseren Willen nutzen. Wir sollen unseren Willen nutzen, indem wir mit unserem Willen unsere Seele eintauchen in Gottes Gegenwart. Und dann, ja, darf unser Willen auch unsere Seele mal drücken, und dann darf vielleicht auch all das raus, was raus muss in Gottes Gegenwart. Und dann fließt Gottes Heiligkeit durch uns durch. Unser Wille, der braucht gar nichts mehr machen. Aber Gottes, möchte mal einer schnappen? Gottes Heiligkeit durchdringt uns. Unser Wille braucht gar nichts machen. Wisst ihr, wofür unser Wille nötig ist? Dass wir rechtzeitig zu Gott gehen, in seine Gegenwart eintauchen, all das abgeben, was nichts taugt, uns wieder durchdringen lassen von ihm, von seiner Gegenwart, von seiner Heiligkeit. Und dann laufen wir eine nächste Runde. Glaubt ihr, dass so ein Leben Einfluss hat? Soll ich den Schwamm mal bringen? Paulus hat das einmal wunderbar formuliert im 2. Korintherbrief. Ich habe mal eine alte Übersetzung genommen. Wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden dadurch verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Dass wir es doch wagen, dass unser Wille unsere Seele in die Gegenwart Gottes stellt. Mit aufgedecktem Gesicht, mit aufgedecktem Herzen. Anstatt dass ich mich anstrenge, heilig zu werden, nutze ich Zeit und Kraft und Willen dafür, ganz in Gott einzutauchen. Dass ich meinen Willen nutze und sage, komm Seele, lies mal in der Bibel. Vertief dich da rein. Entdecke dieses Wesen Gottes. Nimm dir die Zeit für die Stille. Fang an, Tagebuch zu schreiben vor Gott. Wir haben letzte Woche gesagt, manche Menschen glauben, Erfahrung würde schon Veränderung bringen oder Erfahrung würde Lebensweisheit bringen. Das stimmt nicht. Nur reflektierte Erfahrung schafft Veränderung. Und dann Tagebuch zu schreiben, zum Beispiel vor diesem Gott und ihm unser Herz auszuschütten, das habe ich erlebt und so geht es mir damit. Und was denkst du? Und dann stille zu sein und zu hören, Gottes Wort zu lesen, Lobpreismusik zu machen oder zu hören. Ja, beim Joggen, im Autofahren. Momente nutzen, um einzutauchen in die Gegenwart Gottes. Spazieren gehen und mit Gott reden. Die Tischgebete als echte Momente der Gottesbegegnung nutzen. Also innehalten. Eine kurze Zäsur am Tag. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können sogar sagen, weißt du, ich möchte ein paar Tage meines Urlaubs nutzen und möchte ganz bewusst in die Stille gehen. Aber bei all diesen Dingen braucht es unseren Willen. Den braucht es dafür, dass wir sagen, wir wollen in die Gegenwart Gottes. Und noch was, unser Wille muss das dann planen. Das passiert nicht von allein. Das passiert nicht irgendwie. In der Psychologie weiß man mittlerweile, dass man schlechte Gewohnheiten nicht bekämpfen kann. Ja, wir sprachen gerade schon mal von der Schokolade. Ich war es immer so gewohnt, um 10 Uhr, wenn der Magen knurrte, hochzugehen in die Küche und ein Brot mit Schokolade, also hier Nutella, wie auch immer diese Marken heißen, zu schmieren. Und das merkte ich dann irgendwann. So dieses regelmäßige Nutella-Brot. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich esse kein Nutella-Brot. Aber mein Magen knurrt ja. Also muss ich was anderes finden, was lecker ist, aber besser. Also gesünder. Die Psychologie sagt, du kannst alte Gewohnheiten nicht bekämpfen, sondern du musst neue, gute Gewohnheiten dagegen setzen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir würden sagen, dass unser Wille sich dazu entschließt, heilsame, gute Rituale zu entwickeln, damit unsere Seele in Gott eintaucht und auftankt. Gute, heilsame Rituale. Damit wir dem Heiligen Geist Raum und Zeit geben, dass er uns durchdringen und prägen kann, so wie es in Vers 23 eben steht. Wir können es nochmal einblenden. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Entscheidungsprozess. Und ein letzter kurzer Gedanke, Partnerschaft. Ein Gedanke kann noch helfen. Ich merke, wir unterteilen ganz schnell in weltliche Bereiche und in Bereiche des Glaubens. Dass es so heilige Bereiche gibt und eben, also heilige Bereiche zum Beispiel wie Gebetszeit oder Gottesdienst oder was auch immer. Und profane Bereiche, also Arbeit, Haushalt, was auch immer. Und wenn wir begreifen, vielleicht neu begreifen, dass wir ja, wie die Bibel sagt, Tempel des Heiligen Geistes sind, dann bedeutet das ja, dass ich etwas Heiliges, dass ich Gottes Heiligkeit immer mit hineintrage in alle profanen Bereiche. Dass wir die Dinge nicht mehr so getrennt denken, sondern dass wir begreifen, das ist eins. Vielleicht hilft sogar noch ein Gedanke. Manchmal sagen wir, ja, wie kann ich denn als Christ da und da leben? Ja, wie lebe ich denn als Christ am Arbeitsplatz? Muss ich dann immer irgendwie die Gespräche scannen und jetzt überlegen, was würde ich jetzt als Christ dazu sagen? Oder vielleicht tauche ich auch lieber ab als Christ in der Schule, weil das auch unangenehm sein könnte. Also wie lebe ich als Christ? Vielleicht sollten wir anfangen zu denken, ich lebe Partnerschaft mit Christus. Ich lebe nicht als Christ, sondern Christus lebt in mir. Egal wo ich bin. Christus lebt in mir, egal wo ich bin. Partnerschaft. Und ich finde, Paulus hat das wunderbar beschrieben in diesem Vers 24. Da sagt er, zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das könnte auch solch ein Ritual sein, ja, morgens vor dem Spiegel. Ich ziehe etwas an. Und ich vergegenwärtige mir, dass die Bibel sagt, zieh den neuen Menschen an. So nah, wie jetzt das Hemd auf deiner Haut ist, so nah ist Christus dir. Er ist dir sogar noch näher. Und dass ich mich anziehe und beim Anziehen dann sage, Christus, Jesus, Gott, wir beide gehen heute durch diesen Tag. Hilf mir, leite mich in den verschiedenen Begegnungen, die ich habe, in den Herausforderungen, die kommen. Das wäre schon mal ein erstes Gebet, ein erstes Bewusstmachen. Ich bin mit Christus unterwegs an diesem Tag. Und dann in allen Entscheidungen des Tages in diesem Bewusstsein zu leben, wenn ich meinem Chef begegne, meinen anderen Mitarbeitern oder wie bin ich als Chef, wie gehe ich mit Geld um, welche Filme, welche Bilder lasse ich in meinen Kopf, was sage ich wann, dass ich nicht mehr überlege, was sage ich als Christ, sondern dass ich mit Christus im Gespräch bin und sage, wirke du jetzt durch mich. Ich glaube, wenn wir so leben, dann hat das zu tun mit so Begriffen wie Integrität oder mit authentisch sein oder echt sein. Und dann werden vielleicht Menschen anfangen zu sagen, das ist einer, der ist irgendwie so ganz bei sich. Integer, vertrauenswürdig, echt, ganz, heil, heilig. Und wie das aussieht, beschreibt Paulus dann ja, ne? Unfassbar praktisch, die Bibel, wenn man sich dann diese Verse, die da kommen, anguckt. Ich lese sie jetzt nicht vor, wir blenden sie einfach nur ein, springt mal ein bisschen drüber und dann gehen wir auf die nächste Folie. Enorm praktisch. Mit Gott in der Partnerschaft. Wird das Leben dadurch einfacher? Wird das Leben dadurch einfacher? Nein. Es tut sich ein Spannungsfeld auf. Ganz bestimmt. Aber wisst ihr, nachdem der Mose, wir haben davon gesprochen, wie Mose Gottes Herrlichkeit begegnete oder wie er so Gottes Herrlichkeit hinterher schauen durfte. Und als der runterkam, von dem Berg runterkam, wisst ihr, der war ruiniert dafür, sich mit dem zufrieden zu geben, was er sehen und anfassen konnte. Der hatte den Kopf im Himmel oder der hatte den Himmel im Kopf oder im Herzen. Und trotzdem stand er mit beiden Beinen mitten in dieser Welt, mitten im Leben und musste dieses Spannungsfeld leben. Wird es einfacher? Nein, aber ich glaube, das Leben wird wacher, lebendiger, erfüllter, mit einem Wort heil. Und werden wir dabei auf die Nase fallen? Werden wir schuldig werden? Ja, werden wir. Und dann wird vielleicht auch der Gegenspieler Gottes uns so einen kleinen Mann ins Ohr setzen und der wird dann sagen, siehste, was bildest du dir eigentlich ein? Du packst das sowieso nicht. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Hör doch auf. Nein, wir packen das nicht. Wir packen das nicht. Aber dass wir dann, wenn wir hingefallen sind, schuldig geworden sind, doch unseren Willen nutzen und unsere Seele wieder in Gottes Gegenwart eintauchen lassen. Umkehren. Zu Gott kommen. Uns durchdringen lassen von ihm. Erneuern lassen. Schuld vergeben bekommen. Wisst ihr, ich finde das so herrlich, wie dieses Kapitel abschließt. Und damit schließen wir auch diese Reihe ab. Guckt mal den Vers 1 in Kapitel 5. Ihr könnt den auch umdrehen, den Vers. Als geliebte Kinder. Wisst ihr, das muss immer oben drüber stehen. Als geliebte Kinder Gottes. Seid Nachahmer. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Majestätisch dem Heiligen begegnen. Heiligkeit trifft Alltag. Amen.